als Familie bei unserem Bauern den Salat kaufen, ist der immer in so ein Stück Zeitungspapier eingewickelt. Und vor 2 Wochen habe ich mal so einen Salat ausgewickelt und dann ist mein Blick auf eine Todesanzeige gefallen. Nämlich da ist ein Herr in Geiberg verstorben, der ein bisschen anders heißt. Ich habe das anonymisiert. Aber der Spruch ist original abgedruckt. Mühe und Arbeit war dein Leben, treu und tätig deine Hand, möge Gott dir Ruhe geben, Rasten hast du nie erkannt, gekannt. Und ich bin ein bisschen erschrocken, denke, oh weh, das soll aber nicht auf meiner Todesanzeige stehen, so eine Bilanz, und bin ein bisschen ins Nachdenken gekommen, sagen, naja, dass dieses Thema viel arbeiten und den Blick auf die Forderungen zu kriegen, das stellt sich vielleicht nur in jeder Generation neu. Der Georg, der war 20 zu Kriegsende und gehört wahrscheinlich zu den Menschen, die dieses Land wieder aufgebaut haben unter einer unsäglichen Anstrengung. Wir haben heute vielleicht andere Dinge, die so eine Sogwirkung erzeugen können, um das Leben mühsam und arbeitsreich und voll zu machen. Und ich habe euch mal so ein paar Leitfragen dazu mitgebracht. Seid ihr manchmal so gestresst, dass euch aus dem Blick gerät, was wirklich zählt? Fühlst du dich manchmal schlecht, wenn du nicht schaffst, was andere erreichen? Leidest du unter einem zu viel in deinem Leben? Vergleichst du dich mit anderen Menschen, die mehr haben oder mehr können? Hast du schon erste Verschleißerscheinungen, manchmal wie Müdigkeit, Unruhe, Nervosität, Schlafstörungen, Reizbarkeit? Und wenn da der ein oder andere Punkt zutrifft, kann man sagen, willkommen im Club. Ich kenne kaum jemanden, weder jetzt in meinem Privatleben noch in meinem Beruf als Psychotherapeut, der nicht zumindest ein bisschen unter einem zu viel in seinem Leben leidet. Und es liegt daran, dass wir in einer verrückten Gesellschaft leben. Wir leben einmal in einer Leistungsgesellschaft, wo Leistung einfach unheimlich wichtig ist, die Umsatzziele erreichen, Qualitätssicherung, Noten, das ist manchmal ganz verrückt. Ich habe das schon mehrmals erlebt auf Elternabenden. Da wird irgendwie so ein Fachlehrer dazu gebeten, die Englischlehrerin kann das Fach vorstellen und die nimmt sich 1-2 Minuten, um so ein bisschen die Inhalte zu entfalten, die das Jahr dran ist, super. Und dann geht es 10 Minuten, 15 Minuten um die Leistungsmessung, wie das Schriftliche und Mündliche gewichtet ist und in welchem Algorithmus die verschiedenen Vokabeltests dann in die mündliche Note zählen und die wiederum mit dem Schriftlichen verrechnet wird. Und viele Eltern stürzen sich da drauf und die arme Lehrkraft kommt da gar nicht mehr raus, ohne dass sie die letzten Details zur Leistungsmessung erzählt hat. Und das habe ich schon oft erlebt, dass sich das so 10, 15 Minuten zieht dann bei den Elternabenden. Und stell dir aber mal vor, ich würde mich da zu Wort melden und sagen, meine Güte, Leute, das ist doch nicht so wichtig, ob jetzt jemand eine 2 oder 3 hat oder eine 3 oder 4. Das gibt vielleicht einen, der um die Versetzung kämpfen muss und für den sind die Details wichtig, aber das muss man doch hier nicht so auswalzen. Lass uns doch lieber mal über die Inhalte reden. Wenn wir uns da begeistern, dann können wir unsere Kids doch motivieren. Aber ich habe mich noch nie getraut, sowas zu sagen. Weil ich habe die Befürchtung, die würden mich angucken, als wäre ich ein Alien. Klein, grün und vom Mars. Und ich bin meinen jugendlichen Kindern eh schon peinlich genug. Deswegen dachte ich, ja, komm, halte hier mal die Klappe. Aber es ist Wahnsinn, was dieser Leistungsaspekt manchmal für Größenordnung einnimmt, und sowas, das könnte ich noch an 10, 20 Beispielen aus unter anderem Lebensbereichen durchbuchstabieren, dass wir einfach sehr, sehr, sehr von Leistung sind und dann diese armen Eltern, die gute Schüler haben, also Kinder, die es gar nicht schwer haben, trotzdem so unter Strom sind, dass sie genau wissen, wie man das Referat abgeben, das ist ja furchtbar eigentlich. Und das ist so eine Sache, die uns in zu viel treiben kann, aber es ist nicht genug. Es gibt auch eine Konsumgesellschaft bei uns und es gibt so tolle Sachen, die wir uns kaufen können, Computer, Unterhaltungselektronik. Manchmal kann man sich gar nicht wehren. Wenn ich jetzt so einen gebrauchten Familienwagen kaufen will, was da schon alles reingebaut ist, und eigentlich würde ich am liebsten zum Autohändler gehen und sagen, super, ich hätte genau dieses Modell, das passt, aber ich brauche keinen elektrischen Fensterheber und keinen Tempomat und keinen Abstandswarner, eine robuste Stoßstange wird mir eigentlich reichen. Also genau das, nur ohne diesen Schnickschnack, und dann können Sie es mir ja deutlich billiger geben, aber das ist überall eingebaut. Ich werde quasi gezwungen, das Zeug mitzukaufen. Und weil es eben so viele tolle Sachen gibt, die man haben kann, ist man auch immer gezwungen, das Einkommen zu erwirtschaften und trifft dann vielleicht Lebensentscheidungen beruflich oder vom Stellenumfang, wo man sagt, naja, ich muss eigentlich ein bisschen mehr arbeiten, als mir lieb ist, weil das Leben ist halt so teuer. Oder ich mache vielleicht einen Job deswegen, weil ich ein bisschen besser verdiene. Eigentlich hätte ich was anderes lieber gemacht, aber das sind dann 500 Euro weniger. Also man muss ja leben. Aber das ist, weil eben diese Konsumschraube einen so reindreht, ist man auch gezwungen, dann irgendwie das Geld zu verdienen. Aber nicht genug, wir leben nicht nur in einer Leistungsgesellschaft und einer Konsumgesellschaft, wir leben auch in einer Informationsgesellschaft und man muss sich informieren. Früher ist man, wenn man reisen wollte, ist man in ein Reisebüro gegangen oder in ein zweites und hat verglichen, hat dann gebucht, das ging schnell. Und heute muss man nächtelang recherchieren und die Portalvergleiche machen. Und wenn du das nicht machst, dann bist du eigentlich bescheuert und zahlst vielleicht 300 Euro mehr für den Urlaub. Aber es braucht halt eine lange nächtliche Recherche. Wenn man früher krank war, ist man zum Arzt gegangen. Heute googelt man sein Krankheitsbild und geht bestens informiert zum Arzt. Das lieben ja die Ärzte, so diese guten, informierten Patienten, die Diagnose und die beste Behandlung schon kennen, wenn sie da aufkreuzen. Und das sind alles Sachen, die Zeit und Kraft kosten, uns über alles zu informieren. Und dann leben wir auch noch in einer Erlebnisgesellschaft, wo das ein hoher Wert ist, Erlebnisse zu machen. Und es reicht nicht, wenn man im Sommer am Baggersee sitzt, besser schon irgendwo schön am Meer. Aber wenn man dann am Meer ist, dann sitzt man auch nicht nur am Strand rum. Dann macht man irgendwie Kitesurfen oder lässt sich irgendwie an so einem Fallschirm von so einem Motorboot in die Luft holen. Und dann hat man einen unglaublichen Blick über die Bucht. Das kriegt man gar nicht so mit, wenn man einfach nur am Sand sitzt. Und überall, wo wir in Urlaub waren am Strand, da waren es höchstens 10 Kilometer, dass mindestens ein kleiner Erlebnispark da war. Weil man, wenn man den ganzen Tag nur am Strand verbringt, dann muss man ein bisschen was erleben abends. Und dafür gibt es dann entsprechende Angebote und es ist verrückt. Und es braucht natürlich auch dann immer wieder die Mittel, die erwirtschaftet werden und zwingt uns möglicherweise einen beruflichen Weg auf, der vielleicht nicht der beste ist. Und das heißt, wir leben, ohne dass wir das so richtig merken, in einer unglaublichen Sogwirkung, die eine Leistungsgesellschaft, eine Konsumgesellschaft, eine Informationsgesellschaft und eine Spaß- und Erlebnisgesellschaft uns aufzwingen und merkt es gar nicht mehr. Und das wäre eigentlich alles nicht so schlimm, wenn dieser Sog nicht auch was mit unserem Inneren machen würde, weil wir wollen ja auch manchmal mehr erreichen, als uns gut tut. Wir wollen manchmal mehr haben, als uns gut tut. Und wir wollen doch so sein, wie es die anderen von uns erwarten. Und auch das bringt einen zu Entscheidungen, die leicht zu viel werden können. Ich meine, wenn man das so sich vor Augen führt, dann sagt man, ist einfach ganz einfach, dann mache ich halt weniger. Aber sowas kann unglaublich schwer sein, weil sowas auch verzichten und loslassen bedeutet. Wir haben das als Familie mal sehr intensiv erlebt. Also die Frage ist, trauen wir uns noch ein drittes Kind zu? Und wir hatten eigentlich immer so ein Bild, 3 Kinder wären super. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir uns das überlegen konnten, sind wir so auf dem Zahnfleisch gegangen und dachten, boah, wenn wir jetzt noch eine Herausforderung annehmen, wir wissen nicht mehr, ob wir dann noch gute Eltern sein können und das verkraften neben 2 Jobs, die emotional sehr anstrengend waren und überstundenreich und überhaupt in der Lebenssituation. Und wir haben dann gesagt, oh nee, ich glaube, wir packen das nicht. Wir würden uns da was aufladen, was uns überfordert. Boah, aber das war heftig. Also ich habe 1,5 Jahre ungefähr getrauert und habe immer wieder Zeit gebraucht. Und gesagt, ach Mensch, schade, das war so ein Lebensentwurf und den muss ich loslassen. Und das hat ja viel Trauer und innere Arbeit. Und wenn man jetzt dann andere Familien sieht, die das hinkriegen, denkt man, ach Mensch, warum schaffen wir das nicht? Das hat eine ziemliche Wucht manchmal, solche Lebensträume und Lebensvorstellungen loszulassen. Und wenn man das schon ahnt, das wird mich hart treffen, wenn ich mir das nicht erfülle, dann kann man vielleicht aus Angst auch Entscheidungen treffen und sagen, okay, das kriegen wir irgendwie noch rein. Und man merkt dann, dass über Jahre vielleicht das Leben sehr voll wird. Und ähnliche Entscheidungen gibt es dann manchmal im Beruf, erfülle ich mir das? Oder eben jetzt materiell müssen wir das haben, aber dann wissen wir dann, das hat dann auch den Preis, dass wir uns da und da mehr belasten. Und so einen Wunsch loszulassen, das kann manchmal eine ganz schöne innere Wucht haben, damit zurechtzukommen, dass man loslässt, verzichtet, irgendwas nicht hat, was andere vielleicht schaffen. Das kann ziemlich wehtun. Deswegen ist es hier einfacher gesagt als nachvollzogen. Und manchmal wird einem die Überforderung auch aufgezwungen. Das habe ich in meinen 10 Jahren Klinikarbeit erlebt in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, wo die Anforderungen einfach wahnsinnig hoch waren, was man mit dem begrenzten Personal alles machen wollte. Und ich hätte viele Ideen gehabt, wie man da ein bisschen smarter arbeiten kann und sich ein bisschen leichter machen und trotzdem eine gute Qualität, aber keine Chance. Weißt du, ich musste da so 4-seitige Behandlungsberichte diktieren, dann am Ende. Wahnsinniger Aufwand. Und ich habe dann die Kollegen, die die kriegen, die Patienten dann ambulant weiterbehandeln, da mal gefragt, ja Mensch, liest du denn da diese 4 Seiten? Dann sagen die, ach Quatsch, ich kenne noch meinen Patienten. Ich überfliege das mal ein bisschen, dann kommt es in die Akte. Und ich habe mich mal gewagt, dann so einen Absatz wegzulassen. Ich denke, das ist jetzt der wenig wichtigste, kann ich mir ersparen, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit für andere. Und der zuständige Oberarzt, der das dann immer gegengelesen hat, der hat gesagt, okay, der Bericht ist okay, aber was ist denn mit diesem Absatz? Und hat mir dann auf väterliche Weise nochmal erklärt, warum der halt unbedingt in diesen Brief gehört. Und ähnliche Erfahrungen habe ich an anderen Stellen mit Kürzungsversuchen gemacht. Und das kennen Sie sicher auch aus Ihrem beruflichen Kontext, dass es manchmal sehr, sehr schwer ist, die Arbeit ein bisschen schlanker und leichter zu gestalten, weil es eben diese Traditionen und Strukturen gibt. Und das ist auch was, was einen in so eine Überforderung treiben kann. Ja, und dann steht man da und fragt sich, wie kommt man da raus aus diesen ganzen Sogkräften? Und ich würde sagen, du kommst da gar nicht raus. Das sind quasi innere Prägungen und äußere Sogwirkungen. Man hat gar keine Chance, da rauszukommen. Es sei denn, es gibt eine andere, so starke Kraft, an die man sich hängen kann und die einen da rauszieht. Und wir hier als Kirche vom christlichen Glauben sagen, das kann eigentlich nur der Ruf Gottes sein, der so viel Kraft hat, dass er dich aus diesen Sachzwängen, aber auch inneren Zwängen rausholen kann. Und das ist Thema heute, der Predigt, dass Jesus uns auf den Weg der Leichtigkeit ruft und einen Ruf hat und ein Angebot hat, das genug Kraft hat, aber auch Weisheit, uns aus dieser Überforderung rauszuziehen. Wenn man sich mal den Weg Jesu anguckt, hatte der ja was Unglaubliches vor. Der wollte an einem ziemlich kleinen Ort beginnen mit ein paar Schülern und wollte seine Lehre, diese neue Gottesbeziehung, in die er Menschen ruft, über die ganze Welt verbreiten. Und da könnte man sagen, das ist ein ganz schönes Programm und das muss man intensiv machen und eigentlich ganz anders. Der ist ja nur rumgezogen in einem geografisch sehr kleinen Gebiet, hatte so ein paar Schüler um sich rum. Da kann man sagen, so Jesus, so kannst du das nicht machen. Du musst Leute vorschicken, die die Auftritte vorbereiten, gute Locations, und musst da mal ein bisschen eine Werbetrommel rühren. Und wenn du wieder zurückgehst, dann musst du Jesuszentren bilden, wo eben nachgearbeitet wird und geschult wird und das verbreitet wird, weil wie soll das funktionieren, wenn du da mit ein paar Leuten 3 Jahre durch die Gegend ziehst? Das heißt, wir hätten das nach Prinzipien moderner Projektplanung, wissen, das muss man ganz anders aufziehen, sowas. Aber wenn Jesus das gemacht hätte, dann hätte der auch von den Kräften und der Energie anderer Leute zehren müssen. Und er hat es komplett anders gemacht. Er hat einen Weg gewählt, wo er immer Zeit hatte, immer am Wegrand stehen bleiben können und sich irgendjemandem zuwenden, der gerade da war. Und er hat sich seinen Schülern geschenkt und hat die nicht irgendwie eingespannt für Dinge. Und das ist, man denkt, Moment, das läuft irgendwie da ganz anders, als wir es manchmal kennen. Und ich wäre an vielen Stellen gerne dabei gewesen, so im Wirken Jesu, hätte gerne Wunder miterlebt mal. Aber was ich noch viel, viel lieber miterlebt hätte, wären die Momente, wo Jesus einfach nur in aller Ruhe von Ort zu Ort wandert, unter irgendeinem Baum rastet, Gespräche führt, picknickt. Das muss unglaublich entspannt und befreiend gewesen sein, diesen aufs einfachste und grundlegendste konzentrierten Lebensstil mitzuerleben. Das hätte ich sogar einem Wunder vorgezogen, wenn ich die Chance gehabt hätte, mal einen Moment dabei zu sein. Und es gibt eine Begebenheit, wo wir in diesen Weg der Einfachheit ganz intensiv eintauchen können. Und den würde ich gerne in den Mittelpunkt stellen. Und wir hören auf eine Begebenheit, die der Evangelist Lukas uns überliefert hat, und hören auf den Texten. Ihr könnt den auch mitlesen da vorne.
Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte:
Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit alleine tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen.
Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt, und das soll ihr nicht genommen werden.
Wahnsinn, oder? Vielleicht bist du schon ein bisschen abgestumpft, weil du diese Geschichte schon aus dem Kindergottesdienst kennst, aber so ein Text ist eigentlich verrückt, der hat in einem religiösen Buch nichts zu suchen, weil Jesus da eine eindeutige Pflichtverletzung in Schutz nimmt. Man muss sich das mal vor Augen führen, da kommen jetzt ein ganzer Pulk Männer, vielleicht auch ein paar Frauen, verstaubt, verschwitzt, müde, hungrig, durstig da an im Haus von Martha und Maria. Vielleicht ziehen die auch gar nicht weiter und brauchen noch ein Quartier. Das ist eine wahnsinnige Herausforderung an Gastfreundschaft, und es ist auch gar nicht diskutierbar, dass man die gut bewirten muss. Ich denke ohnehin nicht, aber in dieser orientalischen Kultur sowieso. Und die Martha nimmt diese Herausforderung der Gastfreundschaft an und wirbelt durchs Haus, versucht irgendwie das jedem schön zu machen, die Sachen zu richten, und irgendwann fällt ihr aus, oh, eine Kleinigkeit stimmt nicht. Maria. Und die sieht die zu Füßen Jesu sitzen und denkt sich vielleicht, naja gut, ich kenne ja meine Schwester, die ist vielleicht gefesselt, die wird schon kommen, und dann schiebt die noch ein paar Brotfladen aufs Feuer, und die kommt aber nicht. Und das ist schon ärgerlich genug, aber richtig entsetzlich ist ja, dass Jesus das nicht sieht. Der müsste doch eigentlich sehen, dass die genauso zu dem Haushalt kommt und genauso verpflichtet ist und die Martha nicht allein lassen kann. Wenn Jesus irgendwie gut und gerecht ist, dann müsste er doch langsam mal reagieren. Und irgendwann kann Martha nicht mehr an sich halten und platzt raus und sagen: Jesus, siehst du denn nicht, dass die mich mit der ganzen Arbeit alleine lässt? ist natürlich interessant, wie Jesus reagiert, weil Gastfreundschaft ein riesenhoher Wert ist und er ist dann auch später in der Bibel weiterhin ein hoher Wert. Und Jesus macht da ein Lehrstück der Priorisierung draus und sagt, Martha, du machst dir viel Sorge und Mühe, aber eins ist wichtig. Und Maria hat das bessere Teil gewählt, sich fürs Bessere entschieden und das möchte ich ihr jetzt nicht wegnehmen. Puh. Wenn wir das hören, ist das natürlich die Frage, kann man das verallgemeinern? Ist das jetzt eine spezielle Situation? Oder kann man daraus ableiten, dass man manchmal eindeutige Pflichten verletzen darf, wenn was anderes dran ist? Und an der Stelle wird das revolutionär und tritt auch in eine ganz starke Spannung mit Dingen, die wir und andere von uns erwarten, wo man dann die Frage ist, darf ich in meinem Beruf mein Projekt gegen die Wand fahren lassen, wenn ich schon ein paar Mal gesagt habe, das ist nicht mehr zu schaffen mit den Ressourcen und ich habe nur die Wahl, entweder da irgendwie abends zu bleiben, meine Gesundheit und Familie zu opfern, um das irgendwie noch hinzukriegen, oder darf ich es auch mal scheitern lassen, wenn das auf taube Ohren stößt? Oder darf ich vielleicht auch mal einen Bruch in Beziehung riskieren, wenn ich die Erwartungen nicht erfülle? Oft sind es so die Herkunftsfamilien, die da sensibel reagieren, wenn man sich aus bestimmten Traditionen mal zurückzieht oder mal die Prioritäten anders setzt. Und es sind sehr brisante Fragen. Und Jesus hat ja solche Alltagssituationen oft genutzt, um die Schüler, die ihn begleiten, da auch zu lehren und in diesen Situationen weiterzugeben, was Jesus eigentlich denkt. Und das ist jetzt in der Anwendung eine sehr spannende Frage. Was lernen wir durch? Und überleg dir mal, du wärst dabei gewesen, hättest diese Situation so miterlebt. Was wäre denn deine Moral von der Geschichte gewesen, dein Fazit daraus? Und je nach Lebenssituation, in der er steckt, ist es vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Aber meine Lektion ist, es ist manchmal zutiefst richtig, Menschen zu enttäuschen, wenn was anderes dran ist. Und es ist manchmal zutiefst richtig, gegen Pflichten zu verstoßen. Und wenn ich das nie tue, dann habe ich vielleicht aus dem Blick verloren, worum es in meinem Leben eigentlich geht und wozu ich berufen bin. Jesus hat ja Menschen zum wahren Leben befreit, zu einem Leben in Liebe, zu einem Leben in Gottvertrauen, aber auch zu einem Leben in Wahrheit, dass es schafft, sich den eigenen Abgründen und der eigenen Schuld zu stellen, dafür nicht wegzulaufen, aber auch zu einem Leben, das davon lebt, dass wir ein unglaubliches Potenzial haben. Dein Potenzial ist noch viel höher als das, was du bereits lebst in deinem Leben. Und Jesus ruft dich da rein, in dieses Potenzial auch ganz zu finden. Und wer sich aber da in dieses wahre Leben rufen lässt, das Jesus anbietet, der wird in eine Spannung kommen zu den Verpflichtungen, die wir haben, oder auch manchmal in eine innere Spannung zu dem, was man denkt, das brauche ich, um glücklich zu sein, oder das erwarte ich von mir, das erwarten andere von mir. Und ich glaube, man kann diesem Ruf Jesu nicht folgen, ohne in diese Spannung zu kommen, manchmal die so Verpflichtungen und Erwartungen mit sich bringen. Konkret wird es an vier Grundsatzentscheidungen, zu denen uns dieser Text ruft, und auch noch etliche andere Begebenheiten, die wir so im Leben Jesu und seiner Lehre beobachten können. Und eine Grundsatzentscheidung ist davon, was ist denn das Wesentliche im Leben? Ist es eigentlich Leistung oder Geschenk? Man kann es nicht immer gegeneinander ausspielen, man muss auch mal was leisten. Aber die wirklich wichtigen Sachen wie Glück, Erfüllung, Sinn und Wert, ist es denn im letzten Geschenk? Oder muss ich es mir im letzten doch hart erarbeiten? Und davon wird ganz viel abhängen, wo ich jetzt meine Zeit, mein Geld hingebe. Zum Beispiel, ob ich jetzt versorgt bin mit den Sachen, die ich brauche, ist das Kommt es aus meiner Anstrengung oder kann ich es mir von Gott schenken lassen, dass meine Beziehungen gelingen? Liegt es an meiner Persönlichkeitsentwicklung oder ist es auch ein Geschenk, dass Gott mich so werden lässt, dass Beziehungen gelingen? Und auch mein Glaube, dass ich Gott nahe sein kann, erarbeite ich mir das über religiöse und geistliche Übungen oder ist es letztlich auch Geschenk? Und je nachdem, ob ich das auf der Leistungsschiene sehe oder als Geschenk sehe, werde ich mich halt sehr anstrengen und überanstrengen oder ich kann auch loslassen und vertrauen, dass Gott mir das wirklich Wichtige zufallen lässt und kann dann sagen, gut, mein Geld und meine Zeit und meine Kraft muss ich nicht stärker einsetzen, als es eigentlich gut für mich ist. Eine zweite Grundsatzentscheidung ist, die ich getroffen habe, aber wo ich denke, dass uns dieser Text auch einlädt, ist, ob jetzt an der Quelle zu sein unsere Priorität Nummer eins ist. Ob dieses Bild gesprochen zu den Füßen Jesus sitzen, wie das die Maria macht, die Priorität Nummer eins ist, also dort zu sein, wo mein Körper aus Gott leben kann, wo meine Seele aus Gott leben kann und mein Geist aus Gott leben kann, oder ob es nicht besser ist, diesen Martha-Weg zu gehen und sagen, okay, jetzt dieses an der Quelle sein ist halt eine Priorität unter anderen und daneben ist aber noch wichtig, für den da zu sein und diese Pflicht zu erfüllen und das zu machen. Und das ist auch eine Grundsatzentscheidung. Ich mag das mal an zwei Beispielen aus meinem Leben veranschaulichen. Eine Entscheidung, die ich nicht mehr so treffen würde und eine andere Entscheidung, die ich nach wie vor für gut halte. Ich habe sehr lange als junger Erwachsener einmal im Jahr so eine Stille- und Schweigezeit gemacht und das hat mir wahnsinnig gut getan. Und als unsere Kinder kamen, dachte ich, na, das kann ich jetzt nicht mehr bringen. Wir ja mit den kleinen Kindern oder auch schon mit ein bisschen größeren Kindern da allein und irgendwie schweigen zu gehen, das ist nicht mehr verantwortlich. Dann mache ich mir eine tolle geistliche Zeit und sie kommt in die Überforderung. Aber inzwischen würde ich mir sagen, ich bin ja noch 51 andere Wochen auch da und wie präsent ich bin und wie gut ich meine Frau unterstützen kann und meine Elternrolle, das liegt vielleicht auch an dieser einen Woche, die ich mir da freigekämpft und vielleicht auch so organisiert habe, dass es zu Hause funktioniert. Das würde ich anders machen. Da denke ich, da habe ich mich zu sehr von was wegführen lassen, was eine wichtige Quelle ist. Eine gute Entscheidung war, ich habe mich in so einer Überlastungsphase mit Klinikstress und Kleinkinderphase, habe ich entdeckt, dass es mir unheimlich gut tut, mal zu einem Italiener oder irgendwo hinzugehen, mir einen Cappuccino zu bestellen und mal eine Stunde irgendwo einzutauchen in ein Fachbuch oder meine eigenen Gedanken. Und das habe ich mir zu einer Routine gemacht im Laufe der Jahre, die ich immer öfter gemacht habe. Und das ist ein bisschen schwer zu vertreten. Seit meine Kinder gut rechnen können, haben die mir mal ausgerechnet, was diese ganzen Cappuccinos da übers Jahr kosten. Dann kommt so ein bisschen Erklärungs- und jetzt fangen Sie bitte jetzt nicht auch noch an zu rechnen. Und aber in diese Zeiten, die waren so inspirierend und da habe ich mit das Beste irgendwie entwickelt und ausgebrütet, was ich heute zu geben habe. Ihr könnt mal raten, wo ich die Predigt vorbereitet habe. Und das waren so inspirierende Quellorte, wo ich sagen würde, okay, das ist vielleicht ein bisschen unkonventionell und kostet was, aber das ist eine gute Quelle für mich, da bleibe ich dran und da stehe ich noch dahinter. Und solche Quellorte, die können sehr unterschiedlich sein, mal können es wirklich ganz typisch geistliche Sachen sein, wie eine stille Zeit, eine Gebetspartnerschaft oder zu sagen, ich hänge mich mal für 2-3 Jahre wirklich ganz in die Gemeinde rein, weil ich erlebe, je präsenter ich bin, desto mehr Segen und Inspiration kriege ich. Und das ist für mich so ein Quellort, wenn ich da mittendrin bin. Und das muss ich auch gegen andere Sachen verteidigen. Manchmal sind es ganz weltliche Sachen. Der Bill Hybels hat das mal so schön beschrieben, der Gründer von der Megachurch Willow Creek, der in Deutschland auch viele inspiriert hat, der war auch mal dick im Burnout und kurz vor einer schweren Ehekrise und hat unbedingt was zum Ausgleich gebraucht. Und die Freunde haben gesagt, Mensch, du bist doch da an dem großen See, geh doch mal segeln, das ist doch deine Leidenschaft. Und dann hat Bill Hybels gesagt, wie soll ich das machen als Pastor? Dann kommt irgend so ein Paparazzi und fotografiert mein kleines Segelboot aus so einem Winkel, dass das wie so eine Riesenjacht aussieht, und das kommt dann in die fromme Presse und dann sagt hier da Wohlstandsevangelium, der Pastor, der hat nichts Besseres zu tun, als zu segeln. Das kann ich, das geht nicht. Als es aber eng geworden ist, hat er es doch gemacht und hat gemerkt, dass diese Zeiten, wo er da alleine segelt, eine unglaubliche Quelle an zur Ruhe kommen und Gottesbegegnung ist. Und das war für ihn einfach ein Rahmen, der das gestützt hat. Und so können das ganz weltliche Sachen sein oder ein Garten, der so ein Quellort ist. Und wenn man dem treu bleibt, dann ist es so ein Stück wie zu Füßen Jesu zu sitzen und da eben zu sitzen, wo man mit Gott verbunden ist, eine Inspiration kriegt. Und sowas ist auch eine Frage, ist es deine Top-1-Priorität, diese Quellorte zu suchen und aufzusuchen? Eine zweite Grundsatzentscheidung ist, hast du den Mut zum Trauern? Weil man kann nicht das Leben einfach machen, wenn man nicht Dinge loslässt, die wehtun. Oder wenn man vielleicht die Erwartungen von jemand anderem mal so enttäuscht, dass es richtig wehtut. Und man dann in solchen Situationen vielleicht so einen geistlichen Trost braucht, wie der Christian bei seinem Sommerlager-Erlebnis, wo man mal eigene Erwartungen nicht gerecht geworden ist. Aber wer das kann und wer den Mut zum Trauern hat und sagen, okay, das wird mich vielleicht mal richtig mit so einer Trauerwelle überspielen, aber dafür kann ich das Leben auf das Wesentliche konzentrieren und ich werde eine ganz andere Stoßkraft haben und ich habe einen Raum für Gott und ich habe einen Raum auch für Menschen, die mal dazwischen passen. Das ist ein besseres Leben. Und sowas kann auch eine Grundsatzentscheidung zu sein, sagen, ja, wenn es nötig ist, möchte ich auch mal trauern, eine Beziehung, die nicht mehr überlebt, wenn ich nicht alle Erwartungen erfülle. Oder eben ein Lebenstraum, wo ich sage, nee, das wäre zu viel, das muss ich loslassen und gehe auch mal durch die Trauer. Und dafür habe ich aber dieses einfache, konzentrierte Leben, das uns Jesus vor Augen geführt hat. Und die letzte Grundsatzentscheidung wäre, zu sagen oder eben nicht sagen, enttäuschen muss als Christ ein Lebensstil sein. Wenn ich einen Ruf habe, den keiner so richtig kapiert in unserer Gesellschaft, der nicht selber im Glauben steht, und wenn dieses zu Füßen Jesu sitzen einen Raum haben soll, dann werde ich an manchen Pflichten schuldig werden und werde ich an manchen Menschen schuldig werden. Und das gehört dazu. Ich bin immer ganz zufrieden, wenn ich die Menschen in meinem Umfeld etwa gleichermaßen enttäusche. Dann denke ich, da bin ich irgendwie so, habe ich eine gute Balance gefunden. Und es geht nicht anders. Wenn du niemanden enttäuschst und wenn du alle deine Pflichten erfüllst, dann ist dein Leben übervoll. Dann ist für nichts mehr Raum. Und dann ist auch der innere Raum in einem Zustand, dass man kaum noch zu einer Gottesbegegnung fähig ist. Und deswegen ist es auch eine Frage, willige ich in so einen Lebensstil ein, andere zu enttäuschen. Vielleicht sitzen hier manche Hauskreisleiter oder Ressortleiter da, die haben schon die nächste To-Do-Liste in ihrem Handtäschchen oder in der Brusttasche oder vor dem Gottesdienst noch den Doodle aufgestellt, wo man sich eintragen kann. Und man kann sich ja fragen, ja meine Güte, wie soll das funktionieren, wenn hier alle den Maria-Weg gehen? Sollen wir hier alle unsere Dienstbereiche dicht machen? Und ich würde die Frage weitergeben. Sagen, ja Jesus, warum hast du das da so zugespitzt gesagt? Man könnte ja auf die Idee kommen, man muss sich jetzt nicht mehr einsetzen und Pflichten sind irgendwie nicht mehr wichtig. Aber wer zu Füßen Jesus sitzt, der entwickelt eine Leidenschaft. Man kann Jesus nicht nahe sein, ohne dass einem eine Liebe im Herzen brennt und ohne dass man ein tiefes Mitgefühl hat für manche Menschen, die einem begegnen. Und daraus kommt natürlich eine Aktivität, die entspricht vielleicht nicht ganz den To-Do-Listen, die irgendwie bei uns hängen. Aber es wird eine Leidenschaft sein und das wird einem nicht zu viel. Und dann kann man auch mal über seine Grenzen gehen und kann Unglaubliches bewegen, wenn das eben wenn ich mit der Quelle verbunden bin und dann sagen, ich kann gar nicht mehr anders als dazu packen und präsent sein. Und das ist aber was komplett anderes, auch vom inneren Erleben her, als irgendwelche Erwartungen und Verpflichtungen abarbeiten. Und das würde ich dir auch als Einladung mitgeben, mal diese Grundsatzentscheidungen zu bedenken, ob jetzt der Martha- oder Maria-Weg dran ist, ob das Wichtige in deinem Leben Geschenk oder Leistung ist, ob Jesus als Lebensquelle zu haben die Prio Nummer eins ist, ob du den Mut zum Trauern hast und ob du in das Enttäuschen und Pflichtverletzen als Lebensstil einwilligen möchtest im Namen Jesu. Wenn ich mich frage, was soll denn in meiner Trauerrede gesagt werden oder was soll dann in meiner Todesanzeige mal stehen, ich würde nicht gerne lesen, er hat alle Erwartungen erfüllt und unheimlich viele Pflichten erfüllt, aber dafür war er immer ein bisschen erschöpft und unkonzentriert und gereizt manchmal. Ich würde lieber sowas hören oder lesen, wenn ich es dann hören oder lesen könnte. Der Jörg Berger, der war mit einer guten Quelle verbunden. Der hat gefunden, was richtig wichtig war in seinem Leben und deswegen sind da gute Kräfte von ihm ausgegangen. Der hat uns inspiriert, der hat uns mit tiefer Liebe beschenkt und der hat was gegeben, was wertvoll war. Und sowas hätte ich viel lieber als Lebensbilanz. Und du vielleicht auch. Amen.